Liebe Geschwister, wir wollen heute in der Betrachtung des ersten Korintherbriefes weiterfahren bzw. etwas zurückgehen. Wir hatten ja das 11. Kapitel, diesen Abschnitt über die Kopfbedeckung der Frau, zunächst mal etwas aus der Reihenfolge rausgenommen, haben da ja im Brüderkreis auch nochmal miteinander drüber gesprochen. Aber wir wollen das doch auch jetzt in der Auslegung des ersten Korintherbriefes betrachten, diesen Abschnitt 1. Korinther 11, ab Vers 1 bis Vers 16. Ich lese vielleicht zunächst mal einfach das Wort Gottes vor. Seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Ja, dieser Abschnitt, da geht es um ein Zeichen der Unterordnung, ein Zeichen der Unterordnung der Frau unter die Autorität und Hauptstellung des Mannes. Und es ist bezeichnend für unsere heutige Zeit, dass dieses Kapitel, dieser Abschnitt von sehr vielen Christen, von sehr vielen Auslegern auch heute eigentlich gar nicht mehr wirklich beachtet wird. Er wird als veraltet, als nur zeitbedingt weggeschoben. Es ist im Grund so, dass sehr viele Menschen heute sehen, das ist ein Stück Mittelalter, das ist nicht mehr für uns gültig. Etwa 1900 Jahre der Geschichte der Gemeinde lang aber ist dieses Zeichen eigentlich in der ganzen Christenheit beachtet worden. Das weiß man vielleicht heute nicht mehr so. Aber es war eine Selbstverständlichkeit, dass die Frau in den Gottesdiensten sich bedeckt hat, genauso wie es eine Selbstverständlichkeit war, dass der Mann unbedeckt war. Nun, die Frage ist aber nicht, was die Christenheit tut, was die Menschen sagen, auch nicht, was vielleicht gewisse Ausleger sagen, sondern die Frage ist, was sagt Gottes Wort und hat uns Gottes Wort an dieser Stelle etwas zu sagen? Wir lesen ja in den ersten Versen, seid meine Nachahmer gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Das bedeutet, der Apostel Paulus stellt sich hier einfach auch mit seiner apostolischen Autorität als Vorbild für die Gläubigen hin. Und im zweiten Vers spricht er von Überlieferungen. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich gedenkt und an den Überlieferungen festhaltet, so wie ich sie euch übergeben habe. Nun, in der Bibel gibt es zwei Arten von Überlieferung. Im Neuen Testament redet der Herr Jesus kritisch über die Überlieferungen von Menschen. Das waren jüdische Traditionen, die irgendwelche Rabbiner zusammengesammelt hatten, die nicht vom Wort Gottes gedeckt waren, sondern im Gegenteil dem Wort Gottes widersprochen haben. Diese Überlieferungen, denen hat der Herr widersprochen. Aber wir finden in der Bibel an verschiedenen Stellen, gerade auch hier, dass es eine andere Art von Überlieferung gibt, und zwar die apostolische Überlieferung. Mit Überlieferung meint man, dass jemand etwas von einem anderen empfangen hat und weitergibt. Nichts Eigenes, sondern das, was er empfangen hat. Und die apostolische Überlieferung, das ist ganz klar, die hat Paulus als Offenbarung von Gott selbst empfangen und hat sie unverändert weitergegeben an die Gläubigen. Und diese apostolische Überlieferung, der sind wir gehorsam schuldig. Die ist für uns verbindlich. Vielleicht lesen wir da auch noch mal aus dem zweiten Thessalonicher Brief etwas dazu. Zweiter Thessalonicher 2, Vers 15. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Und dann heißt es in Vers 6 von Kapitel 3, wenn jemand unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Und im ersten Korintherbrief sagt ja der Apostel Paulus auch ganz deutlich im 15. Kapitel, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe. Und damit sind eben das Zeugnis des Christus gemeint, das der Apostel Paulus vom Herrn selbst, von dem erhöhten Herrn empfangen hat. Also diese Überlieferung, an der sollte jeder gläubige Christ festhalten. Und das ist eigentlich auch die Einleitung zu dem, was der Apostel hier lehrt. Und er sagt, ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Also hier wird eine göttliche Autoritätsordnung festgestellt. Das hat Gott so festgelegt in seiner Souveränität. Das ist eine Ordnung, die universal gültig ist. Das heißt, sie gilt in der ganzen Schöpfungsordnung. Sie gilt im Prinzip auch in der menschlichen Gesellschaft, wird natürlich von den Ungläubigen nicht beachtet. Deswegen ist sie zuallererst mal für die Gläubigen jetzt auch festgestellt, aber sie gilt eigentlich universell. Und diese Autoritätsordnung, gegen die gibt es heute ganz gewaltige Rebellion. Und zwar gegen alles, zuallererst einmal in der Gesellschaft, unter den Menschen, gegen die Autorität Gottes. Es wird ja bestritten von den modernen Menschen, auch von vielen modernen Christen, dass Gott überhaupt das Recht hat, uns Menschen etwas zu sagen. Ja, man sagt, ja, Gott ist doch tolerant, Gott gibt uns eigentlich keine Gebote, die wir halten müssen. Als Christen sind wir nicht unter dem Gesetz. Es gibt gar keine Richtlinien, die wirklich so zu befolgen wären. Aber die Bibel zeigt ganz deutlich, dass Gott sehr wohl als der Inhaber der obersten Autorität das Recht hat, Ordnungen zu setzen, Gebote zu geben, verbindliche Anordnungen, die auch jeder wahre Gläubige befolgen sollte. Und dazu gehört auch, dass Gott eine Autoritätsordnung gesetzt hat zwischen Mann und Frau. Die Bibel sagt ganz klar, der Mann ist das Haupt der Frau. Nun, Haupt bedeutet, Oberhaupt bedeutet derjenige, der die Verantwortung trägt, der führt, aber auch immer derjenige, der auch versorgt, der sich um den anderen kümmert. Und diese Stellung des Oberhauptes, die ist dem Mann ganz grundsätzlich gegeben in der Schöpfungsordnung. Paulus sagt ja später, der Mann, der kam nicht aus der Frau, sondern zuerst einmal wurde der Mann geschaffen, Adam, und dann erst die Frau. Und auch im 1. Timotheus 2 wird es ganz klar so ausgelegt, dass das bedeutet, dass der Mann schon von Gottes ursprünglicher Schöpfungsordnung her die Priorität hat, die Verantwortung hat. Er ist derjenige, der von Gott Autorität bekommen hat, damit er sie in aller Demut und Liebe für als Verwalter Gottes auch in der Gesellschaft, im menschlichen Leben ausübt. Und diese Schöpfungsordnung ist heute eben der Gegenstand massiver Angriffe. Und ich denke, das ist ein Problem auch für uns gläubige Christen. Viele von uns sind geprägt, letztlich auch von Einflüssen der heutigen Zeit. Wenn wir uns anschauen, was die Kinder schon in den Schulen aufnehmen, wie auch schon in den Schulbüchern zum Beispiel die Rolle von Männern und Frauen dargestellt wird, wie im Grund der Mann als Autorität lächerlich gemacht wird, die Väter lächerlich gemacht werden. Ja, da gibt es so Karikaturen, witzige Geschichten und so weiter, wo man letztlich immer drauf rausläuft, ach, die Frauen sind eigentlich die Klügeren, die haben mit Recht die Hosen an, die Männer, die sind ein bisschen trottelig und die schaffen das eh nicht, kriegen das eh nicht auf die Reihe, da müssen es die Frauen eben machen. Ja, also diese Linie finden wir in der Gesellschaft ganz klar, auch diese Ideologie der Gleichberechtigung, der Gleichmacherei zwischen Mann und Frau. Und es ist ganz klar, das, was in der Welt sich da entwickelt hat, an Auflehnung gegen Gottes Ordnungen, das hat auch Einfluss auf unsere Herzen und auf unser Denken. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja? Warum nicht? Weil nämlich das Fleisch, unsere eigene sündige menschliche Wesensart, der größte Bündnispartner für den Geist der Welt in dieser Sache ist. Auch das müssen wir ganz ehrlich und offen eingestehen. Unser Fleisch möchte nicht die Ordnungen Gottes halten. Ich denke, das haben wir schon sehr oft festgestellt, wenn wir versucht haben, Gehorsamsschritte zu gehen. Wenn wir es nicht glauben, im Römerbrief sagt es die Bibel ganz offen, Römer 8, vielleicht lesen wir das mal kurz. Ja, da sagt der Apostel Paulus, ist ganz klar, weil nämlich das Trachten des Fleisches, Vers 7, Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Also das heißt, in uns ist eine Tendenz, sich aufzulehnen gegen Gottes Ordnungen, Gottes Anordnungen abzulehnen. Und das gilt natürlich heute im Zeitalter des Feminismus ganz besonders auch für diese Ordnung, dass der Mann das Haupt ist und die Frau dem Mann untergeordnet ist. Wenn man das heute in der Gesellschaft sagt, dann wird man ganz aggressiv angeschossen. Ja? Denn das ist ja heute schon so, dass das fast schon ein kriminelles Verbrechen ist, so etwas zu denken oder zu sagen. Aber das Problem ist, dass wir als gläubige Christen uns nicht abhängig machen dürfen von dem Denken dieser Welt. Die Welt denkt, der Mann und Frau sind gleichberechtigt, die Frau hat genau dieselben Rechte und dieselben Möglichkeiten, sich zu entfalten wie der Mann. Im Gegenteil, sie wird oft eben heute noch bevorzugt. Wir haben heute eine Bundeskanzlerin, ja, das sagt schon ganz viel. Diese Dinge sind einfach Einflüsse, mit denen wir rechnen müssen und die es den heutigen Schwestern, den gläubigen Frauen ganz sicher nicht leicht machen, diese geistliche Linie der Unterordnung von ganzem Herzen zu befolgen. Und doch wollen wir mal drüber nachdenken. Jede echte Bekehrung bedeutet, dass wir uns von ganzem Herzen der Herrschaft Gottes unterwerfen. Und zwar bedingungslos. Ist uns das klar? Bekehrung bedeutet, ich herrsche nicht mehr selber über mein Leben. Ich habe es abgelegt, selbst mein Leben bestimmen zu wollen. Der Herr Jesus Christus ist jetzt der, der in allem mein Leben bestimmen soll. Das ist echte Bekehrung. Ja? In dem Moment, wo ich sage, ja, Jesus kann zwar 2/3 meines Lebens bestimmen, aber da gibt es ganz bestimmte Bereiche, da lasse ich mir nicht reinreden. Dann ist die Bekehrung nicht echt. Dann ist Rebellion da. Dann ist diese sündige Grundhaltung des Geschöpfes Mensch gegen Gott noch nicht wirklich gebrochen in der Tiefe. Lasst uns mal drüber nachdenken. Wenn wir vor Gott stille werden, können wir sagen, Herr Jesus, ich will in allem von ganzem Herzen deinen Willen tun. Ich will mich dir unterwerfen. Weil ich weiß, wenn ich mein Eigenleben auslebe, dann schade ich nur mir selbst und ich bin böse, ich rebelliere gegen meinen gütigen Schöpfergott. Oder habe ich da andere Gedanken vor Gott, die ich vielleicht gar nicht so offen aussprechen will? Wir wollen ehrlich sein. Das gilt ja für die Männer genauso wie für die Frauen. Ja? Dieses Problem der Unterwerfung unter Gottes Autorität besteht für jeden Christen und jeder muss sich da prüfen. Bin ich wirklich von ganzem Herzen meinem eigenen Leben und Eigenwillen gestorben? Das muss ich auch immer wieder festmachen, denn er kommt immer wieder an bestimmten Situationen rauf, bei uns allen. Aber trotzdem wollen wir festhalten, wirkliche Bekehrung, wirkliches Glaubensleben bedeutet, ich unterwerfe mich bewusst den Ordnungen und Anordnungen Gottes. Warum? Haben wir das erkannt, dass Gott unser Schöpfer derjenige ist, der wirklich vollkommen weise ist, der auch vollkommen gut ist, dessen Tun vollkommen gut ist. Wir lesen das ja im 5. Buch Mose, in diesem Lied, das Mose, 5. Mose 32, Vers 3 und 4. Denn ich will den Namen des Herrn verkünden, gebt unserem Gott die Ehre. Er ist der Fels, vollkommen ist sein Tun. Ja, alle seine Wege sind gerecht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Können wir das von Herzen bejahen? Haben wir unseren Gott und Vater so kennengelernt? Ich denke, dann dürften wir auch sagen können, ja, mein Leben soll in allem dem Willen Gottes unterworfen sein. Weil wenn ich meinen Eigenwillen tue, dann sündige ich, dann tue ich verkehrte Dinge. Wenn ich aber den Willen Gottes tue, dann tue ich das, was recht ist. Und wenn wir diesen Punkt geklärt haben, dann dürfen wir auch wissen, auch diese Unterordnung der Frau unter den Mann ist eine gute und weise und gerechte Ordnung Gottes. Wohlgemerkt, es geht hier nicht darum, dass der Mann mehr wert wäre oder etwas Besseres wäre wie die Frau. Die Bibel sagt es ganz klar, dass vor Gott, in der Beziehung zu Gott, Mann und Frau völlig gleichwertig sind und auch gleichberechtigt im Zugang zu Gott. Das finden wir im Galaterbrief. Das wird ja auch immer wieder angeführt. Galater 3, Vers 26 folgende, wo wir lesen, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Also die Frau ganz genauso wie der Mann, wenn sie gläubig geworden sind, sind Kinder Gottes mit den gleichen Segnungen und Vorrechten, mit dem gleichen Zugang zu Gott und völlig gleichberechtigt, in Anführungsstrichen gleichwertig vor Gott. Aber in der Beziehung der Menschen untereinander auf der Erde gilt trotzdem Gottes Schöpfungsordnung und Gottes Autoritätsordnung. Ja? Das heißt, Sklave und Herr sind vor Gott völlig gleich, aber trotzdem sagt die Bibel, die Sklaven sollen ihren Herrn in allem untertan sein, auch den Christlichen, auch den Gläubigen. Ja? Ist nicht aufgehoben, die Schöpfungsordnung und die Autorität, sondern sie ist im Gegenteil vertieft worden. Von Herzen sollen wir den unseren Herrn dienen. Und genauso ist es auch zwischen Mann und Frau. Diese Hauptstellung des Mannes ist in der Gemeinde und unter den Gläubigen nicht aufgehoben, solange wir auf der Erde sind, sondern erst im Himmel, wenn dann wirklich Mann und Frau so nicht mehr existieren werden. Das heißt, Gott will, dass der Mann die Autorität ausübt, dass er in der Familie, in der Ehe das Haupt ist und auch in der Gemeinde. Und das bedeutet, dass die Frau das auch anerkennt, dass sie wirklich von Herzen bereit ist, sich unter die Position des Mannes, Autorität des Mannes zu stellen. Wie gesagt, das heißt nicht, dass der Mann zum Beispiel besser reden kann, bessere Entscheidungen treffen kann, dass er intelligenter wäre wie die Frau. Manchmal ist es genau umgekehrt. Aber der Punkt ist einfach, Gott hat ihm die Position der Leiterschaft gegeben. Wenn man zum Beispiel jetzt zwei Piloten nimmt, die in einem Flugzeug sitzen, dann muss einer der Chefpilot sein und der andere der Co-Pilot. Ja? Das heißt nicht, dass der Co-Pilot schlechter fliegen kann als der Chefpilot, sondern es muss einfach festgesetzt werden. Der eine hat die Verantwortung und der andere hilft ihm. Und genauso hat Gott das festgesetzt in seiner Weisheit. Und es ist einfach nur richtig, dass wir das von Herzen auch anerkennen. Und das bedeutet, bewusst um des Herrn Jesus willen, diese Unterordnung, diese Stellung als Frau einzunehmen. Das bedeutet auch ein Stück Tod des Fleisches, Tod für das Eigenleben und den Eigenwillen, das haben wir schon betrachtet. Aber es geht ja um den Herrn Jesus und um seine Ehre. Er ist ja das Haupt des Mannes. Der Mann ist ja kein Selbstherrscher. Er ist genauso einem Haupt unterworfen. Und was uns vielleicht auch in diesem Gedanken an die Unterordnung helfen kann, hier steht auch, dass Gott das Haupt des Christus ist. Das ist vielleicht erstaunlich für viele, denn Christus, wir wissen es, er ist genauso Gott wie der Vater vom Wesen. Er ist eins mit dem Vater in der Beziehung als Sohn zu dem Vater. Und trotzdem als Christus, als der Menschensohn, als der Gesalbte Gottes, der letztlich das Haupt der ganzen Schöpfung ist, ist er Gott untergeordnet und er erkennt Gott als sein Haupt an. Wir finden das übrigens in 1. Korinther 15 noch einmal, diesen Gedanken. Und wenn der Herr Jesus Christus, der doch Herr über alles ist, wenn er sich unterordnen kann, wenn er dem Vater die Ehre gibt und in allem nur den Willen des Vaters sucht und gehorsam ist bis zum Tod am Kreuz, dann können doch auch wir gehorsam sein und die Stellung der Unterordnung aus Liebe zu dem Herrn Jesus einnehmen. Das ist vielleicht eine Hilfe, dass wir das Vorbild des Herrn Jesus sehen, der Gott als sein Haupt über sich bewusst und vollkommen akzeptiert hat in seiner Amtesstellung als der Christus, als der gesalbte König. Ja, und ich denke, da kommt es drauf an, Wir wollen noch einmal die Lehre auch über die Stellung der Frau uns kurz bewusst machen aus dem 1. Timotheusbrief, aus dem 2. Kapitel, diese Parallelstellen, die eben das auch verdeutlichen, dass auch in der Gemeinde die Unterordnung der Frau unter den Mann gilt. 1. Timotheus 2, Vers 11 und 12, da lesen wir, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Also das sind die geistlichen Argumente, die hier angeführt werden. Hier ist ganz deutlich, eine Frau kann nicht Position der Leiterschaft, der Autorität einnehmen in der Gemeinde und über den Mann herrschen, und sie kann auch nicht lehren oder das Wort verkündigen in der Gemeinde. Sie soll sich still verhalten. Ja, das stimmt ja auch überein mit der Aussage über das Schweigen der Frau in 1. Korinther 14. Auch das wollen wir miteinander noch lesen, weil es auch einen direkten Bezug zu unserem Abschnitt hat. Da lesen wir in Vers 34, eure Frauen sollen in den Gemeinden, Gemeindeversammlungen schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Ja, also diese Stellen zeigen, dass einfach auch in der Gemeinde diese Hauptesordnung gültig ist. Das wird ja heute von vielen modernen Christen bestritten, die sagen, nein, Frauen können auch Pastoren sein, Frauen können predigen, Frauen können lehren, sie können alle möglichen Dinge machen. Aber das ist nicht nach den Ordnungen Gottes. Und auch hier wieder, wir finden überall Begründung ist die Schöpfungsordnung, nicht irgendeine menschliche Sitte oder eine kulturelle Besonderheit. Ja, was ist der Hintergrund für diese Belehrung, wenn wir jetzt in die einzelnen Verse ab Vers 4 gehen, die Paulus gibt? Ich denke, wir müssen festhalten, dass damals die Gemeinden insgesamt die Kopfbedeckung der Frau als selbstverständlich praktiziert haben. Paulus sagt ja am Ende, wir haben eine solche Ordnung nicht, dass die Frauen die Kopfbedeckung ablegen, auch nicht die Gemeinden Gottes. Das heißt, bei den Aposteln und bei den Gemeinden war das anders praktiziert. Und wenn wir jetzt in die Kultur einmal hineinschauen, dann war es damals so, dass eigentlich eine anständige Frau überhaupt in der Öffentlichkeit niemals ohne einen Schleier, das heißt auch eine Kopfbedeckung, die den ganzen Kopf verhüllt hat, ausgegangen ist. Ja, das war einfach undenkbar. Ja, das haben eigentlich nur Prostituierte und irgendwelche sittenlosen Frauen damals getan. Es war für jede anständige Frau klar, in der Öffentlichkeit geht sie sozusagen mit einer Kopfbedeckung oder einem Schleier aus. Ja, das damalige sittliche Empfinden war so, dass das einfach unanständig gewesen wäre. Darauf spielt Paulus an, ohne das zur geistlichen Begründung zu nehmen. Das heißt, auch von den Juden her, von den Synagogen her, die Frauen trugen dort selbstverständlich auch eine Kopfbedeckung. Das war eigentlich die allgemeine Ordnung. Aber in Korinth, wo ja manche Dinge unordentlich liefen, haben einfach einzelne Frauen, als sie gebetet und geweissagt haben, vielleicht auch in einem Hauskreis, vielleicht gar nicht in der Gemeindeversammlung, sie haben jedenfalls dabei die Kopfbedeckung weggetan. Und deswegen, das wurde dem Paulus geschrieben, deswegen muss er sich mit dieser Frage beschäftigen. Und er nimmt es nicht als eine Äußerlichkeit. Er hätte ja sagen können, ja gut, das ist ja dem Belieben der einzelnen Schwestern überlassen. Wir brauchen da eigentlich gar nichts drüber zu schreiben. Sondern der Geist Gottes inspiriert ihn, ein halbes Kapitel des 1. Korintherbriefes der Frage der Kopfbedeckung der Frau zu widmen. Auch das ist schon mal ein Punkt, wo jede Schwester auch drüber nachdenken muss, wenn Gott es für nötig hält, so viele Worte darauf zu verwenden, ein solches Gebot zu begründen und zu verankern in der Gemeindeordnung, dann sollte man das auch sehr ernst nehmen und auch wirklich im Gehorsam bestrebt sein, es zu befolgen. Also wie gesagt, da kam es vor, dass da Frauen ihre Kopfbedeckung abgelegt haben beim Beten und Weissagen. Genauso kam es vor, dass Männer etwas auf dem Haupt hatten, als sie beteten und weissagten. Das könnte von den Juden herkommen, denn die Juden, das wissen wir auch heute noch, die haben beim Gottesdienst immer eine Kippa auf, die haben eine Kopfbedeckung. Ja? Das ist also eigentlich gegen die Schöpfungsordnung Gottes. Und es kann sein, dass das von daher kam, dass da auch Männer so aufgetreten sind. Und nun zeigt Paulus, dass beides nicht nach den Gedanken Gottes ist. Jedermann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Er entehrt es. Er macht es praktisch schmutzig und verächtlich in den Augen der anderen. Das ist ein sehr starker Ausdruck. Und sein Haupt, das ist in dem Fall Christus. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt, das heißt den Mann. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Da müssen wir auch wieder die Sitten der damaligen Zeit sehen. Einer Frau das Haar abzuschneiden, galt als eine ganz große Schande und Bestrafung. Das wurde im Prinzip bei Prostituierten und bei ehrlosen Frauen getan, die man öffentlich brandmarken wollte. Ja? Also das ist ein sehr starker Ausdruck, den Paulus hier verwendet. Denn wenn sich eine Frau nicht bedecken will, so soll ihr auch das Haar abgeschnitten werden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, sich das Haar abschneiden oder abscheren zu lassen, so soll sie sich bedecken. Also Paulus zeigt hier, dass eben im Grund dieses öffentliche Abschneiden oder das Abschneiden des Haares war eine Schande für die Frau. Und wenn sie praktisch so schamlos war, nach dem damaligen Verständnis ihre Kopfbedeckung abzulegen und damit sich dem Mann gleichzustellen, dann sollte sie auch wirklich wie eine sittenlose Frau bestraft werden und ihr das Haar abgeschnitten werden. Das ist eigentlich eine sehr ernste Sache. Das ist ja Gottes Wort. Also Gott zeigt hier, dass es ihm nicht gleichgültig ist, wenn Frauen seine Ordnungen übertreten und dass dieses Heraustreten aus der Unterordnung und dieses dem Mann sich gleichstellen vor Gott überhaupt nicht wohlgefällig war und auch heute nicht ist. Ja, das ist keine Kultursache, sondern hier geht es um die Ordnungen Gottes. Und nun erklärt Paulus in Vers 7 bis 10, worum es eigentlich geht. Er hat zunächst mal einen Sonderfall aufgegriffen, dass es dort vorkam beim Weissagen und Beten, dass die Frauen die Kopfbedeckung abgelegt haben. Und nun versucht er einfach von der Ordnung Gottes her zu zeigen, was eigentlich Gottes Weg und Wille dafür ist. Wir lesen: Denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Ja, also das ist eigentlich die zentrale Belehrung. Und hier geht es um was ganz Grundsätzliches. Es geht nämlich darum, dass Gott in der Gemeinde ein doppeltes Zeugnis verordnet hat. Und das hat man vielleicht manchmal übersehen. Die Männer, wie gesagt, die haben ja auch in der dortigen Kultur meistens Kopfbedeckung getragen. In der Knallhitze in den südlichen Ländern war das auch notwendig. Ja? Genauso wie auch heute viele Männer dort noch Turbane oder was weiß ich was tragen. Sie mussten, wenn sie in die Versammlung kamen, ihre Kopfbedeckung ablegen. Gott hat gesagt, hier gilt nicht eure Kultur, ihr stellt hier die Ehre Gottes dar. Und deshalb dürft ihr euer Haupt gar nicht bedecken. Ja? Umgekehrt bei den Frauen sagt er, wenn ihr in die Versammlung kommt, vor Gott tretet mit anderen Christen, dann sollt ihr euch bedecken, um die Unterordnung und die Hauptesstellung des Mannes zu demonstrieren. Der Mann sollte ein Zeugnis geben für die Ehre Gottes und für die Hauptesstellung des Christus in der Gemeinde. Deshalb durfte er sein Haupt nicht bedecken. Also die Bedeckung des Hauptes war ein Zeichen, ich habe eine sichtbare Autorität über mir. Und der Mann stellte Gott dar und Gott hat keine Autorität über sich. Deswegen durfte er sich nicht bedecken. Und genauso war er auch nicht unter einer sichtbaren Autorität, sondern eigentlich nur unter einer unsichtbaren, nämlich Christus, der ja im Himmel ist. Er durfte also sein Haupt nicht bedecken, sondern er sollte das Zeugnis geben für die Herrlichkeit Gottes durch ein unbedecktes Haupt. Und die Frau aber ist die Ehre des Mannes. Und wir können das auch so sehen, diese Ehre des Mannes sollte nicht gesehen werden, wenn die Gemeinde zusammenkommt vor Gott, sondern es sollte nur die Ehre Gottes gesehen werden. Auch das ein Grund, warum die Frau ihr Haupt bedecken sollte. Es geht also darum, dass ein doppeltes Zeugnis gegeben wird. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Wenn der Mann verkündigt und weissagt oder betet in der Öffentlichkeit, wenn Christen da zusammen sind, dann ist er praktisch ein Zeugnis von der Autorität Gottes, von der Ehre Gottes. Und es bedeutet, dort, wo dieses Zeugnis gegeben wird, soll nach den Gedanken Gottes auch das andere Zeugnis gegeben werden, nämlich dass die Frau ihr Haupt bedeckt und damit zeigt, wir ordnen uns unter die Autorität des Mannes und damit auch unter die Autorität des Christus und Gottes als Haupt über alles. Ja? Also diese beiden Zeugnisse entsprechen einander. Ja? Es ist ganz klar von den Versen 4 und 5 her, eine Frau sollte immer dann, wenn sie betet und weissagt, selber auf jeden Fall ihr Haupt bedecken, sonst schändet sie direkt ihr Haupt. Aber darüber hinaus ist der grundsätzliche Gedanke, der Mann soll mit unbedecktem Haupt vor Gott dienen und die Frau mit bedecktem Haupt, damit der Mann die Ehre Gottes und die Autorität Gottes darstellt und die Frau die Unterordnung unter die Autorität des Mannes bezeugt. Und hier steht in Vers 10 auch um der Engel willen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Gedanke. Das sehen wir auch an anderen Bibelstellen, dass also die Engel Gottes, die guten Engel Gottes, Zeugen sind unserer Versammlungen und auch des Weges der Gemeinde insgesamt. Wir lesen in 1. Petrus 1, 12, dass die Engel Gottes auch in die Geheimnisse der Gemeinde hineinzuschauen begehrten. Wir lesen in 1. Korinther 4, Vers 9, dass der Apostel Paulus selber auch vor den Engeln Zeugnis abgibt. Wir wollen das jetzt nicht näher betrachten. Das sind sowohl der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen, sagt Paulus. Ja? Und genauso finden wir eben auch eine wichtige Stelle in Epheser 3, Vers 10. Und ich denke, die ist dafür auch entscheidend, wo es dann heißt, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Also die Gemeinde, wenn sie zusammenkommt, verherrlicht Gott, indem sie ein Zeugnis gibt von den Ordnungen und der weisen Ordnung Gottes. Sie bezeugt, dass es richtig und weise ist, dass Gott die Frauen in die Stellung der Unterordnung gegeben hat. Ich hoffe, wir können das von Herzen bezeugen. Und sie bezeugt, dass es richtig und weise ist, dass der Mann das Haupt ist. Bei allem menschlichen Versagen von uns Männern, wir haben einfach diese Stellung, diese Verantwortung vor Gott. Und davon soll die Gemeinde auch vor den anwesenden Engeln Zeugnis geben. Ja. Und von daher gesehen ist es eine ganz wichtige Sache, dass eben da wirklich die Frau ein Zeichen der Autorität des Mannes, der Vollmacht des Mannes auf dem Haupt hat. Das ist zum Teil unterschiedlich gedeutet worden. Man hat manchmal gesagt, es sei ein Zeichen der Autorität der Frau selber, der Vollmacht der Frau. Aber im Grund geht es ja hier genau um die Autorität des Mannes, denn sonst würde es ja nicht heißen, wenn die Frau das weglässt beim Beten und Weissagen, schändet sie ihr eigenes Haupt. Ja, sie entehrt den, unter dem sie eigentlich sich stellt. Und es bedeutet, Wenn also das Weglassen dieses Zeichens den Mann betrifft, dann ist dieses Zeichen eben ein Zeichen der Autorität des Mannes über die Frau und nicht ein Zeichen ihrer eigenen Autorität. Ja? Also da wird auch versucht, dann manchmal in der Auslegung das etwas so zu drehen, dass es mehr dem modernen feministischen Verständnis entspricht. Aber das passt nicht zu dem, was der Text wirklich sagt. Es geht ja auch darum, dass darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben. Das wird ja gerade abgeleitet davon, dass der Mann nicht von der Frau kommt, sondern die Frau vom Mann. Ja? Also es geht um die Unterordnung der Frau bei diesem Zeichen, ganz eindeutig. Also auf dem Haupt haben, das ist vielleicht auch noch wichtig. Es gibt ja Ausleger, die sagen, ja, das Haar der Frau reicht eigentlich als ein Zeichen aus. Es ist ja anstelle eines Schleiers gegeben, aber das stimmt vorn und hinten nicht, ja, denn das Haar ist nicht die Bedeckung, die die Bibel fordert. Ja. Die Frauen hatten ja alle ihre Haare, ja, und trotzdem sagt die Bibel, ihr habt die Bedeckung weggelassen, ja, und das ist nicht richtig gewesen. Und ansonsten müssten sonst die Männer alle ihre Haare wegrasieren, denn sonst wären sie mit ihrem Haupthaar ja auch schon bedeckt. Ja. Also manchmal sind die Auslegungen auch ein bisschen wenig stimmig, ja, nur damit man eben zu dem gewünschten Ergebnis kommt, dass nämlich die Frau ihr Haupt nicht bedecken muss. Aber die Bibel sagt es eigentlich ganz klar, dass wir das tun sollen, dass wir es tun sollen als ein Zeugnis der Unterordnung der Frau unter den Mann, ein Zeugnis für Gottes Autoritätsordnungen in der Gemeinde. Nun kann es natürlich vorkommen und kommt vom Fleisch her auch vor, dass damit auch im Grunde eine Abwertung der Frau und eine Unterdrückung oder Versklavung der Frau mit gemeint ist. Das ist ja bei den Männern durchaus öfters auch der Fall gewesen, dass sie sich da schuldig gemacht haben. Und deswegen kommt in Vers 11 und 12 da auch eine Relativierung oder ein Gegengewicht zu diesen Aussagen. Da heißt es, doch ist im Herrn weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Denn gleich wie die Frau vom Mann kommt, so auch der Mann durch die Frau. Aber alles kommt von Gott. Urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen? Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ihr anstelle eines Schleiers gegeben. Also zunächst mal einfach dieses deutlich zu machen, der Gleichwertigkeit, dass Gott nicht möchte, dass die Männer ihre Autoritätsposition als eine verächtliche Stellung der Frau umdeuten. Deswegen heißt es ja auch in 1. Petrus 3, dass wir Männer den Frauen Ehre geben sollen. Ja, das ist also überhaupt nicht minderwertig gemeint, wenn es heißt, die Frau ist dem Mann untergeordnet. Auf der anderen Seite zeigt Paulus das jetzt nochmal in Vers 13 und versucht auch ihr eigenes Urteil damit ins Spiel zu bringen, dass sie sehen, wenn eine Frau praktisch ihre Zurückhaltung, ihre Schamhaftigkeit nach dem damaligen Verständnis verlässt und ihre Kopfbedeckung ablegt, die sie eigentlich sonst überall getragen hat, und dann praktisch damit auch die Ordnungen Gottes verletzt und dann betet sie und will von Gott etwas haben, dann ist es etwas Unstimmiges, etwas Unangemessenes. Ja? Also im Grund entehrt sie ja auch Gott, wenn sie seine Ordnungen missachtet. Und das macht er hier deutlich, das ist im Grund etwas, da wird die natürliche Zurückhaltung und Schamhaftigkeit, die einer Frau eigen sein sollte, verletzt. Und darauf geht er jetzt von der Natur aus, von dem natürlichen Empfinden aus ein. Es ist für einen Mann eine Unehre, langes Haar zu tragen. Ja? Also das lange Haar ist im Grund ein Zeichen auch der Unterordnung und auf der anderen Seite auch der Demut, der Schamhaftigkeit, der Zurückhaltung. Das zeigt sich auch daran, dass es der Frau anstelle eines Schleiers gegeben ist. Das bedeutet eigentlich, dass sie, wenn sie auch zur Not kein Kleidungsstück hat, mit dem sie sich verschleiern kann, dass sie doch das lange Haar nehmen kann, um ihr Gesicht schamhaft vor den Blicken der anderen zu verbergen. Das ist ein Zeichen der Zurückhaltung, der moralischen Reinheit und auch eben der Unterordnung. Und das ist für die Frau angebracht. Gott hat ihr das lange Haar dafür gegeben, aber dem Mann ist es eine Unehre. Ja? Er versteckt sich dadurch, er macht sich zur Frau, er zieht sich zurück von seiner Position der Verantwortung, wo er freimütig auftreten soll. Und deswegen für den Mann ist das lange Haar eine Unehre. Das müssen wir auch heute immer wieder den Gläubigen sagen, die meinen, sie könnten da völlige Freiheit selber zu entscheiden. Ja, Gottes Ordnungen sind auch da, denke ich, für uns der Maßstab. Und umgekehrt ist es für die Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Ich denke auch, das ist ein Punkt, wo der Zeitgeist und die jeweiligen Modeströmungen einen unschönen Einfluss ausgeübt haben und manche Frauen dahin geführt haben, dass sie eigentlich dieses Zeugnis, das ihnen Gott geschenkt hat, nicht mehr so achten, wie es sein sollte. Im Grund, wenn wir das hier ganz unbefangen lesen, dann stellen wir fest, dass das lange, das Haar, das wirklich lang wächst, das ist für die Frau von Gott eine Ehre ist. Und ich denke, das sollten wir auch prüfen und sollten auch unsere Schwestern sich fragen, ist es da nicht das Beste, wenn ich das Haar so lange wachsen lasse, wie es möglich ist? Das kann von gesundheitlichen Umständen und allem her manchmal begrenzt sein, das ist gar keine Frage. Aber wie viele Schwestern schneiden heute ihr Haar unnötigerweise ab, damit es irgendwelchen Modevorstellungen entspricht? Und ich denke, dass es nicht in Übereinstimmung ist mit den Gedanken Gottes, die wir hier finden. Wir sollen uns nicht der Welt gleichstellen, nicht den Modeströmungen, dem Verständnis der Welt folgen, sondern den Ordnungen Gottes. Und wenn wir wirklich liebende Kinder unseres himmlischen Vaters sind, dann versuchen wir, die Gedanken des Vaters zu verstehen, in sie einzudringen und sie von Herzen auszuleben, ganz egal, was die Welt um uns herum sagt. Das sollte eigentlich unsere Herzensstellung sein. Und auch das ist ein heikler Punkt in der heutigen Zeit, aber es steht im Wort geschrieben. Ja, Wenn aber jemand rechthaberisch sein will, wir haben eine solche Gewohnheit nicht, die Gemeinden Gottes auch nicht. Zum Schluss sagt Paulus auch nochmal, wir wollen darüber nicht streiten. Es soll kein Gegenstand von Streit sein. Er verweist darauf, dass sowohl die Apostel in ihrer Lehre als auch die Gemeinden Gottes eben diese Gewohnheit der Kopfbedeckung haben und nicht die Gewohnheit, die Kopfbedeckung abzulegen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Korinther waren da ausgebrochen aus dem, was eigentlich von der Lehre der Apostel her das Übliche war. Damit schließt Paulus diesen Punkt ab. Auch für uns ist es noch nicht abgeschlossen. Die Frage ist natürlich, wie wollen wir das umsetzen, wenn wir überhaupt anerkennen, dass dieses Gebot von Gott gültig ist, dass es nicht kulturell überholt ist, dann stellt sich die berechtigte Frage, wie kann ich es umsetzen, wie können unsere Schwestern es umsetzen. Ich denke, klar ist, dass die Bedeckung der Frau auf jeden Fall etwas ist, was Gott geboten hat, was er ganz klar und unmissverständlich in seinem Wort geschrieben hat und was wir nicht einfach ignorieren dürfen. Was auch klar ist, ist, dass unzweifelhaft das Tragen der Kopfbedeckung dort erforderlich ist, wo eine Frau in der Gegenwart anderer Gläubiger betet oder weissagt, das heißt etwas weitergibt, vom Glauben zur Erbauung redet. Dort ist es ganz direkt und klar gefordert. Aber darüber hinaus, denke ich, ist gerade auch dieser Gedanke dieses doppelten Zeugnisses auch ein Hinweis darauf, dass es richtig ist, dass die Frauen ständig in der Versammlung auch diese Kopfbedeckung tragen. Das heißt, wenn der Mann Gott dient mit entblößtem Haupt und das Zeugnis gibt von der Ehre Gottes, dann sollte die Frau gleichzeitig ihr Haupt bedecken, damit sie das Zeugnis gibt eben von der Unterordnung unter den Mann und der Autoritätsordnung Gottes. Ich denke, das stimmt am meisten mit den Gedanken Gottes überein, auch mit diesem Gedanken, dass die Engel ja nicht nur beim Gebet, sondern in der ganzen Zeit in der Versammlung gegenwärtig sind und zusehen. Und ich denke, das Problem ist oftmals eine Frage der Herzenshaltung. Und das wollte ich einfach auch nochmal ansprechen. Das, denke ich, ein ganz großes Problem ist, dass viele Schwestern einfach einen inneren Widerwillen gegen das Kopftuch haben. Ich weiß nicht, ob ihr es vor euch zugeben könnt. Ich weiß nur, meine liebe Frau, als Gott sie wirklich durch sein Wort das erste Mal darauf aufmerksam machte, dass das drinsteht. Wir waren ja wilde Charismatiker, das heißt, wir hatten überhaupt keine Ahnung davon und waren weit davon entfernt, sowas überhaupt in Erwägung zu ziehen, dass da ein Riesenkampf ausbrach. Ja? Dass es da brodelte. Dass da einfach der Wunsch da war, ich will nicht. Ich bin doch keine alte Oma. Ich will doch nicht so sein wie diese komischen, frommen, alten Frauen da, ja, die man manchmal so sieht und über die man womöglich spottet. Ich sag's euch mal ganz ehrlich, wie das so meine Frau mir geschildert hat. Ja. Das heißt, das ist keine neutrale Auslegungsfrage, sondern da spielt unser Fleisch mit hinein. Da spielt eine Unzufriedenheit mit hinein. Wenn manche Schwestern in ihr Herz hineinschauen und sagen, bin ich wirklich bereit, die Hauptschaft des Mannes von Herzen anzuerkennen? Ja, fragt's euch mal. Geht mal in die Stille vor Gott und sagt, Herr, bring mich an den Punkt, wo ich von ganzem Herzen sagen kann, deine Schöpfungsordnung ist gut. Ich glaube, da ist schon die Hälfte des Problems gelöst. Ja? Aber das Problem ist, dass viele Christen, auch wenn sie grundsätzlich sagen, ich habe mich bekehrt, ich will Gott dienen, dass sie trotzdem sagen, aber an bestimmten Punkten will ich Gott trotzdem nicht folgen. Das ist mir zu viel, dann suche ich mir lieber einen Prediger, der das anders auslegt. Ich sage es mal ganz offen, das ist das Problem. Das Problem ist, dass wir, und das gilt für uns Männer an anderen Fragen natürlich ganz genauso, wir suchen uns oft den leichteren Weg. Und die Kopfbedeckung ist ein Zeugnis für die Unterordnung. Ja? Deswegen brodelt es da auch so. Deswegen ist der Widerstand da. Deswegen sagt man nur so viel wie unbedingt nötig und keinen Millimeter drüber hinaus. Das ist nicht die Haltung, die der Herr Jesus bei uns sucht. Wir sollen gerne von Herzen vollen Gehorsam leisten. Mehr als unbedingt nötig. Ja, unter dem Gesetz sollten wir den Zehnten geben und 90% durften wir behalten. Ja, die Bibel sagt, unter der Gnade sollt ihr mehr als den Zehnten geben, nämlich eigentlich alles, so viel wie ihr könnt. Nicht nur, dass man sagt, so 10% hast du Gott und der Rest ist meins. Ja, das gibt es unter der Gnade nicht. Und genauso ist es auch in diesen Dingen. Ja, ich möchte auf jeden Fall euch allen Mut machen zu einem freudigen und zu einem überströmenden Gehorsam. Dass jeder, vielleicht jede Schwester sich auch nochmal ganz bewusst vor Gott fragt, warum ist dieses Wort gegeben? Was hat es mir zu sagen? Wie befolge ich es? Da wollen wir nicht Richter drüber sein, wie die Frauen da auch im Gewissen vielleicht im Einzelnen geführt werden. Darum geht es gar nicht. Aber wenn man diese Frage einfach ausblendet und sagt, das ist für mich kein Thema, dann haben wir uns Gott selber ein Stück entzogen und ein Stück unseres Lebens aus der Herrschaft Gottes herausgenommen. Und das ist ein Zustand, der ist für gläubige Christen nicht gut, nicht gesund. Das möchte ich einfach zu bedenken geben. Ja? Wir müssen uns gut fragen, was sind die Ursachen, wenn wir das Kopftuch ablegen wollen, wenn wir es nicht annehmen wollen oder wenn wir es nur dann tragen, wenn es aus unserer Sicht unbedingt nötig ist. Die Frage ist, habe ich wirklich Gottes Autorität mich unterworfen? Habe ich meinen Mann als Haupt angenommen? Da fängt es an, in der Unterordnung in der Ehe, sofern wir Ehefrauen unter uns haben. Ja, da ist auch schon oftmals ein großes Problem. Und dann habe ich die Ordnung, 1. Korinther 11, 3. Gott, das Haupt des Christus, Christus, das Haupt des Mannes, der Mann, das Haupt der Frau, habe ich das von Herzen angenommen. Ja? Und ich denke, wenn wir das tun und wenn wir auf der anderen Seite auch klar machen, ich will mich nicht der Welt gleichstellen, ich will nicht gucken, was sagen weltliche Christen. Natürlich sagen die Leute, wir sind in eine Sekte geraten. Ja, wenn die so eine Gemeinde sehen, wo Schwestern ihr Haupt bedecken, da gibt es manche, die finden das ganz schrecklich und gehen gleich wieder raus. Aber das ist ihr Problem, sage ich mal ganz offen. Ja, wenn Gott etwas geschrieben hat in seinem Wort, dann wollen wir gehorchen. Wir wollen die Gedanken Gottes versuchen, aufrichtig zu verstehen und von Herzen erfüllen. Ich denke, darum geht es. Und dazu kann nur der Herr auch Gnade schenken, weil wir haben alle ein rebellisches Herz, die Brüder wie die Schwestern. Ja? Wenn die Brüder sowas tun müssten, wenn es einen Preis kosten würde, die Hüte und die Kopfbedeckungen abzulegen, dann wüsste ich nicht, wie viele Brüder hier auch zu kämpfen hätten. Ja? Das wollen wir mal ganz ehrlich und offen sagen. Aber es ist auch kein Zufall, dass Gott den Schwestern, sei es in der Kleidung, sei es in der Kopfbedeckung mit den Haaren, sie haben hauptsächlich gewisses äußeres Zeugnis abzulegen. Ja? Haben wir uns nicht rausgesucht als Männer, das hat Gott so entschieden. Ja? Und das Beste ist, wir versuchen zu verstehen, wozu. Und ich denke, das ganz Entscheidende ist, wenn wir dem folgen, als Gemeinde und auch als Einzelne, dann tun wir es zur Verherrlichung des Herrn Jesus. Dann tun wir es deshalb, damit die Herrschaft und die Herrlichkeit und die Hauptstellung des Herrn, des Christus, in unserer Gemeinde, in unserem Leben, in meinem Herzen auch wirklich deutlich wird. Ich denke, das ist das biblische Motiv. Die Liebe zu dem Herrn Jesus, das Verlangen, ihn zu verherrlichen. Wir lesen ja in 1. Korinther 10, Vers 31, tut alles zur Ehre Gottes, ob er nun esst oder trinkt. Und das gilt auch für diese Dinge, für diese äußeren Zeichen des Schweigens und der Kopfbedeckung. Tut es von Herzen als für den Herrn. Tut es zur Ehre Gottes. Und dann werdet ihr auch Gesegnete sein. Das ist nämlich auch eine Erfahrung, die die Schwestern gemacht haben, die die Kopfbedeckung bewusst aufgezogen haben, dass sie gemerkt haben, es liegt ein Segen darin, dieses schmachvolle Zeichen der Unterordnung zu tragen. Ja, das gibt auch ein Stück wirklich innere Ruhe und Autorität der Frau, wenn sie sich in die Autoritätsordnung Gottes einordnet. Ja? Die Frau, die untergeordnet ist, hat wirklich Vollmacht. Ich finde es immer so interessant, wenn wir lesen von Sarah, die ihren Mann Herr nannte und die sich untergeordnet hat bis zu dem Punkt, dass sie ihrem Mann gefolgt ist, als er sie in eine ganz gefährliche Situation brachte, nämlich beim Pharao und später bei diesem Philisterkönig. Sie hat ihm gehorcht. Sie hat sich ihm untergeordnet, im Vertrauen auf Gott. Und Gott hat sich für sie so eingesetzt, dass er Wunder getan hat, um sie zu bewahren. Und genau diese völlig untergeordnete Frau, von der sagt Gott dem Abraham im Falle von Ismael und Isaak, tu alles, was deine Frau dir sagt. Denk mal drüber nach, ja? Sarah war eine Frau, die bewusst sich untergeordnet hat, die bewusst Gottes Autoritätsstellung anerkannt hat. Und deshalb hat Gott sich zu ihr gestellt und hat Gott ihrem Mann gesagt, hier sollst du auf den Rat deiner Frau hören. Und ich denke, das sollten wir Männer immer wieder tun. Ja? Unterordnung der Frau heißt nicht, dass die Frau nichts zu sagen hat, sondern Unterordnung der Frau heißt, dass der Mann im Letzten die Verantwortung und die Entscheidung hat und nicht die Frau. Aber Beratung und Gemeinschaft und dass man auf die Frau hört, das wird jeder weise Ehemann tun. Und genauso jeder weise Älteste wird, wenn eine Schwester ihm etwas zu sagen hat, auch eine Mahnung zu geben hat im Gemeindeleben, wird darauf hören, ohne dem unbedingt zu gehorchen, aber wird darauf hören. Ja? Also nur damit die Balance mal deutlich wird. Aber eine Frau, die sich unterordnet und die auch bereit ist, diesen Gehorsamschritt zu tun, die hat Frieden und Vollmacht. Während viele heutige Frauen durch ihre Weigerung der Unterordnung ein Stück auch einen Mangel an Herzensfrieden und auch an geistlicher Vollmacht haben. Ich sage es ganz ehrlich, es ist so. Bin ich fest davon überzeugt. Ihr könnt es in eurem eigenen Leben in aller Stille nachprüfen. Aber ich glaube, dass das mit auch eine Rolle spielt, wie weit wir ein bewusstes Ja zu den Autoritätsordnungen Gottes haben. Wie gesagt, wir alle haben mit dem Fleisch zu kämpfen. Wir alle brauchen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, um im Gehorsam vorangehen zu können. Aber ich denke, es lohnt sich und ich denke, es ist wichtig. Es ist wichtig, weil die Engel Gottes und weil der gegenwärtige Herr Jesus Christus selber möchte, dass das Zeugnis seiner Ordnung in der Gemeinde noch gegeben wird. Dass diese Dinge nicht verloren gehen und abgelegt werden, nur weil der Zeitgeist sie lächerlich macht und angreift. Wir sind gerufen, gegen den Strom des Zeitgeistes zu schwimmen. Die Einzelnen und auch die Gemeinde. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken und innere Kraft, seinen Willen von Herzen zu tun. Soweit das, was ich zur Auslegung des Wortes sagen wollte. Ich möchte einfach noch ergänzen, wir haben also als Brüder ja uns bewusst auch über diese Frage nochmal beraten. Deswegen ist es auch etwas verschoben worden, diese Verkündigung. Und wir sind auch in der Beratung trotz unterschiedlicher Auffassungen in einzelnen Fragen eigentlich uns einig geworden, dass wir das der Gemeinde und den Schwestern ans Herz legen möchten, dass sie sich doch während der Versammlungen wirklich bedecken sollen. Nicht als ein gesetzliches Gebot, sondern als das, was wir als Brüder auch von Herzen der Überzeugung sind, das ist das Beste und das ist eigentlich das Gute für uns, für die Gemeinde. Auf jeden Fall, wenn gebetet und geweissagt wird, aber auch darüber hinaus. Wie gesagt, jeder Einzelne soll es prüfen und bewegen, aber das wollten wir einfach auch noch weitergeben, weil wir einfach auch merken, wir sind als Brüder gefordert, dass auch die Ordnungen Gottes und das Wort Gottes in der Gemeinde bewahrt wird. Ja, es wird oft so schleichend, eins nach dem anderen driftet weg und ist nicht mehr zu sehen. Ja, wenn wir uns erinnern, wenn man ein Foto hätte von vor 10 Jahren in die Gemeinde hinein und heute, dann würde man sagen, oh, damals haben aber viel mehr Schwestern ihr Haupt bedeckt. Ja, auch während der ganzen Versammlungen bedeckt. Es ist immer weniger geworden. Und wir können nicht zu jeder Entwicklung sagen, wir lassen es laufen, wir tolerieren es. Wir sollten doch in unserer Verantwortung vor Gott als Brüder da ein Wort sagen. Was jeder draus macht, das muss jeder vor Gott selber bewegen. Und ich wünsche mir das sehr, dass jede Schwester auch und jeder Bruder, denn wir Brüder sind ja auch dabei gefordert, einfach das vor Gott still bewegt, was wir heute aus seinem Wort gehört haben. Möchte der Herr dazu Gnade schenken. Amen.